Ja, also ich begrüße euch zu diesem Vortrag. Ist die Lehre vom Herrn bei Swedenborg biblisch begründet? Also wir sehen hinter uns eine Darstellung Jesu Christi und die erinnert uns natürlich daran, dass hier mit der bei Swedenborg sogenannten Neuen Kirche beziehungsweise die Kirche des Neuen Jerusalems, bei Jakob Lorber ist eher der Begriff Neues Jerusalem geläufig, dass dies eine Jesus-Religion ist oder vielleicht sogar besser formuliert, erstmals die Jesus-Religion werden soll. Warum? Weil eben die zentrale Aussage bei Swedenborg, die sich dann eben auch bei Jakob Lorber findet, die ist, dass der unschaubare Gott schaubar geworden ist. Gott, den man nicht sehen konnte, so wie auch der Johannesprolog endet. Niemand hat Gott je gesehen. Dass dieser unschaubare Gott nun schaubar geworden ist und damit unsere Beziehung zu ihm eine ganz neue Qualität bekommt, eine ganz neue Beschaffenheit. Wir spüren das ein bisschen, wenn wir dieses Bild betrachten. Ich nenne euch in Fort nicht mehr Knechte, ich habe euch Freunde genannt, Brüder und Schwestern, ein Verhältnis auf Augenhöhe mit sehr viel Intimität gepaart. Das setzt einen menschgewordenen, uns auf Augenhöhe begegnenden Gott voraus. Ehrfurcht wandelt sich in Liebe, die natürlich nicht eine kitschige Liebe wird, sondern eine Liebe, die sich natürlich automatisch bewusst ist, wenn wir ihm gegenüberstehen, dass er in die Tiefen unserer Seele schauen kann und uns kennt, besser als wir uns selber kennen. Dieses Wissen aber nicht benutzt, um uns zu verurteilen und zu verdammen, sondern um uns zu unserer Bestimmung zu führen. In der Offenbarung des Johannes ist dies ja in gewisser Weise dargestellt, in dem Bild von dem Buch mit den sieben Siegeln, das eben niemand öffnen kann, außer der eine, der selber Mensch geworden ist und damit menschliche Schicksale lesen kann und somit auch unser Buch des Lebens öffnen kann. Also wir ahnen vielleicht etwas von dieser neuen Qualität dieser Religion und Spiritualität, die sich nach den Verheißungen der neuen Offenbarungen durch Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber entwickeln soll und hoffentlich auch entwickeln wird. Also der unschaubare Gott in der schaubaren Gestalt Jesu Christi. Swedenborg sagt auch, der unschaubare Gott wohnt in Jesus Christus, dem schaubaren Gott, wie die Seele im Leib. Und das ist eben das Fundament, ich will jetzt sagen, das theologische Fundament, sofern es erstmal die Lehre betrifft. Ich habe aber eben versucht, auch ein bisschen zu sagen, dass das weit über Theologisches hinausgeht. Es ist ein Beziehungsverhältnis, es ist gelebte Spiritualität, Religiosität. Aber man kann eben sagen, das theologische Fundament des neuen Jerusalems, der Stadt Gottes, ist eben genau diese Aussage, der schaubare Gott. Gott selber hat eine neue Gestalt angenommen, hat einen großen Wandel in sich vollzogen, hat die Materie angenommen, unsere fleischliche Natur und hat damit eben die Kluft zwischen der gefallenen Schöpfung und ihm, seiner Heiligkeit und auch die Kluft zwischen dem unendlichen Gott und uns als endliche Wesen, Aufnahmegefäße mit beschränkter Kapazität, hat diese Kluft überwunden. Ja gut, also das ist eben das Fundament. Und nun haben ja Swedenborg und Lorber darauf hingewiesen, dass das, was ja nun eigentlich schon vor 2000 Jahren passiert ist, dass das sich leider noch nicht in der Tiefe auswirken konnte. Deswegen eben ist im Neuen Testament gesagt, der, der gekommen ist, wird wiederkommen. Ankunft und Wiederkunft Christi. Das Neue Testament ist ja ein offenes Buch. Ne? Wenn man sagt, das Neue Testament ist abgeschlossen, es gibt danach nichts mehr, dann möchte ich gerne wissen, wie man vor dem Hintergrund dieser Aussage die Ankündigung der Wiederkunft Christi eigentlich interpretieren möchte. Also das Neue Testament ist eine offene Story, die geht weiter. Und diese Zeit zwischen der ersten Ankunft und der zweiten Ankunft, die ist wohl dem Umstand geschuldet, dass vorauszusehen war, dass es eine Zeit lang eben braucht, bis sich die Neuheit des Neuen wirklich durchsetzen wird. Bei Jakob Lorber ist das die Zeit der Mittelbildungsperiode zwischen der ersten Ankunft und der zweiten Ankunft. Und bei Swedenborg ist das die Zeit der christlichen Kirche, der vierten Kirche, die dann vollendet wird durch die fünfte Kirche. Und das ist die Nova Ecclesia, die neue Kirche, die natürlich nicht vereinsmäßig realisiert werden kann, sondern die Vision ist viel größer als das, was Institutionen und Vereine darstellen können. Aber wir behelfen uns erstmal mit dieser Form sozusagen. Ja, also dieses Neue, das in Jesus Christus begonnen hat, konnte sich eben doch noch nicht voll durchsetzen. So ist es ja eigentlich immer, wenn etwas zu neu ist, dass es doch uns etwas überfordert. Wir sehen das in allen Bereichen. Ja auch, dass diese Jesus-Beziehung einer neuen Spiritualität doch wieder eingefangen wurde in einer großartigen, geschichtsmächtigen christlichen Institution, eben der katholischen Kirche, die wieder doch Anleihen aufgenommen hat an den alten Opfergottesdienst, der mit dem einen Opfer am Kreuz überwunden war. Man hat dann das Messopfer. Dann Priestertum ist wieder eingeführt worden. Liturgie ist wieder auferstanden. Heiligenverehrung, Feiertage. Also ein doch in hohem Grade äußerlich vorbildender Gottesdienst. Und nun hatte eigentlich schon Augustin gesagt, ein Gedanke, den man auch bei Swedenborg findet, dass wir die Bilder so lange verehren, bis der kommt, den die Bilder darstellen. Wer wäre so dumm, das Bild von dem geliebten Bräutigam zu küssen, wenn der Bräutigam in die Tür hineinkommt und mit offenen Armen auf die Braut zugeht und die Braut sagt, denn du halt, ich muss da noch schnell dein Bild und dann kommst du ran. So. Also die Bilder sind überwunden in dem Moment, wo der kommt, den alle Bilder darstellen. Auch der Stellvertreter Christi, dessen Adresse ihr erkennt, hat seinen Dienst getan, wenn der kommt, dessen Stelle er vertritt. Also eigentlich müsste sich nach diesem Christusereignis keine bildhaft darstellende Religion nicht mehr entfalten, denn nun ist ja das Ziel sichtbar geworden, auf das eigentlich alles hinausläuft. Aber in dieser Übergangszeit zwischen der ersten Ankunft und der zweiten Ankunft Christi ist eben noch eben die Zeit der Dämmerung, die die Nacht vom hellen Tage trennt. Und jetzt eben, das ist eben wirklich das Ungeheuerliche, aber alle prophetischen Ansprüche sind ungeheuerlich, ist vor nicht allzu langer Zeit Swedenborg aufgetreten, etwas später Jakob Lorber, und haben uns gesagt, dass sie nun eben im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi zu verstehen sind. Sie sind große Posaunen, große Zeichen der Wiederkunft Christi, die aber mit diesen Offenbarungen noch nicht abgeschlossen ist, die weitergeht müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Und in dieser Zwischenzeit nun hat sich nach der Analyse Swedenborgs eben auch etwas ereignet, was schon Thema hier ja war, dass die Person Jesu Christi nicht in ihrer Klarheit, nicht in der Klarheit wirklich erfasst wurde. Die Diskussion beginnt ja schon im Neuen Testament. Und wer sagt ihr, dass ich sei? Und wer sagen die Leute, dass du bist? Elia, ein Prophet, ja, Wunderheiler, der Messias, der verheißene Heilskönig, Sohn Gottes. Ja, und dann eben nach der Auferstehung dann die Bekenntnisse, Kyrios, Gott, da steigert sich das dann. Aber diese Diskussion um die Person Jesu beginnt eben schon im Neuen Testament und geht dann munter weiter. Also wer das studiert, der muss sich ein paar Semester Zeit nehmen, um diese Geschichte nachzuvollziehen. Ihr habt ja gesehen, im Studium war das immer wieder mal mein Thema. Ich habe das oft benutzt im Studium, Seminare, Vorlesungen zu belegen. Ich habe da hier das etwas ausführlicher geschrieben, die ganze Geschichte der Entwicklung des trinitarischen und christologischen Dogmas und so weiter. Auch aus unserer Sicht ist es sehr ausführlich. Da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie neu eigentlich diese Christuslehre der Neuoffenbarung eigentlich ist. Ja, gut. Also ich habe kurz jetzt dargestellt, das ist ja bei anderen Vorträgen schon zum Ausdruck gekommen, worin die Neuheit eben besteht. Der Satz ist ja ganz einfach, die Folgen sind schwer zu ermessen. Der unschaubare Gott ist schaubar geworden. Und Gott selbst ist in der ganzen Fülle eingegangen in Jesus Christus. Wer Gott an Jesus Christus vorbeischaut, der hat einen Augenfehler, der schielt. Der trifft nicht das Zentrum. Aber ich will euch damit jetzt nicht allzu sehr plagen, weil ich weiß, das ist nicht so sinnvoll. Aber ihr wisst jedenfalls in groben Umrissen, dass die klassische Trinitätslehre, die sich allerdings erfreulicherweise in gewisser Weise von selbst erledigt, weil das Glaubensvolk weiß davon eigentlich so viel nicht mehr, glaube ich, vermute ich. Und die Theologen haben seit Bologna nicht mehr die Zeit, so lange zu studieren, dass sie das Ganze wirklich abhaken könnten. Aber für das Glaubensvolk ist die alte Trinitätslehre dann doch noch in gewisser Weise präsent, wenn sie die Gottesdienste besuchen und am Altar, sagen wir mal, das Bildprogramm sehen. Mitunter wird der Gekreuzigte dargestellt mit Maria und Johannes an der Seite und vielleicht in der oberen Etage dann Gott Vater mit der Taube. Also solche Darstellungen gibt es oder Gnadenstuhldarstellungen, wo der Vater seinen Sohn hält am Kreuz. Das ist dann diese vertikale Darstellung. Oder so, also im Bildprogramm christlicher Kirchen, dieser Sehfehler, dass man statt einem Gott mindestens mal zwei sieht, nämlich den Vater und den Sohn, ob eine Taube eine Person ist, darüber kann man sicher streiten. Aber jedenfalls, dass dieser Blick für die eine göttliche Person verloren gegangen ist, das kann man in Kirchen dann doch noch wenigstens am Bildprogramm sehen. Dann kann man es an der Liturgie sehen. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist er präsent. Ist dann die Frage, was denkt man sich dabei? Oder eben in den Glaubensbekenntnissen, die im Gottesdienst gesprochen werden. Und da möchte ich kurz drauf eingehen, weil das jetzt doch auch ein bisschen, zwar nicht schon zur Bibelsache überleitet, aber doch zur Bekenntnistradition. Im großen Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel, das im Gottesdienst ja gesprochen wird, da ist eben diese Trinitätslehre enthalten. Und ich lese gleich anschließend noch das Apostolikum. Und ich möchte sagen, dass Swedenborg darauf hinweist, dass wir das Apostolikum, das ein schlichtes Glaubensbekenntnis ist, also das noch nicht aus Konzilsbeschlüssen hervorgegangen ist, sondern das sich aus der Gemeindetheologie entwickelt hat, aus der frühen Gemeindetheologie. Also das waren einfache Leute, die, sagen wir mal, naiv, ohne das nur vielleicht allzu sehr zu durchdringen, gedanklich, diesen Glauben ausgesprochen haben. Und Swedenborg sagt, das Apostolikum, Das wäre mit unserem Glauben kompatibel. Hingegen das Niceno-Konstantinopolitanum, das ich gleich vorlese, das ist problematisch aus der Sicht eben der Neuoffenbarung. Und das lautet ja, wie wir wissen, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist der erste Glaubensartikel, den Vater betreffend. Der längste Glaubensartikel ist dann der zweite, Jesus Christus betreffend. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden und ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, da haben wir wieder dieses Bild, über das wir schon gesprochen haben. Er sitzt, aus dem Psalmen ist das ja entnommen, er sitzt zur Rechten Gottes und wird wiederkommen in Herrlichkeit, das wird von der Neuoffenbarung aufgegriffen, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Das war der zweite Artikel. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Und jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis, das Swedenborg voll und ganz unterschreibt, und die Preisfrage, die ich gleich beantworten werde, aber die ihr euch selber gleich im Stillen stellen könnt, die ich jetzt hier so vorneweg rausgebe, wäre die, worin unterscheidet sich das apostolische Glaubensbekenntnis ganz fundamental vom Niceno-Konstantinopolitanum. Und dazwischen liegen so 2-3 Jahrhunderte. Und da ist Entscheidendes passiert und das spiegelt sich hier. Und das ist, also man kann sagen, die apostolische Kirche, Swedenborg sagt das auch so in seiner wahren christlichen Religion, die apostolische Kirche war wie ein Schiff beladen mit Perlen und Kostbarkeiten aller Art, das unmittelbar nach dem Verlassen des Hafens in schwere Stürme hineinkam und noch vor Erreichen der Hafenausfahrt versank. Diese schwere Stürme sind dann eben die frühen Konzilsentscheidungen im 4. Jahrhundert, also so ganz früh ist es ja nicht, von Nicäa und Konstantinopel, also im 4. Jahrhundert. Und diese Konzile liegen zwischen dem Apostolikum, dem Glauben der apostolischen Kirche, und dann dem Niceno-Konstantinopolitanum, dem Glauben der katholischen Kirche. Und dieser Glaube der katholischen Kirche ist also im wörtlichen Sinne Glaube der katholischen Kirche. Katholisch heißt allumfassend, nicht wahr? Also dieser Glaube umfasst nicht nur die römisch-katholische Kirche, sondern die griechisch-orthodoxe, die russisch-orthodoxe Kirche, die nennen sich eben nicht umsonst orthodoxe Kirchen, rechtgläubige Kirchen, und die reformierte und lutherische Kirche, also die Schweizer Reformation, die deutsche Reformation. Da sind alle diese Kirchen im etwas umfassenderen Sinne katholische Kirchen, und deswegen ist dieses Glaubensbekenntnis das ökumenische Glaubensbekenntnis, und das wiederum macht es so schwer, ein Stück weit diesen neuen Glauben zu etablieren. Nicht wahr? Wir thematisieren etwas, das ein Verlassen der katholischen Glaubensgemeinschaft darstellt, neue Kirche darstellt. Ja, und das ist natürlich ein Grund. Man kann verstehen, wieso das nicht angenommen werden kann eigentlich. Aber jedenfalls die apostolische Kirche mit ihrem Glaubensbekenntnis, die spricht noch anders. Und diesen Unterschied muss man wahrnehmen. Da heißt es nämlich, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das war wieder der erste Glaubensartikel. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Unterschied, habt ihr den gemerkt?
Ja? Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig liege, aber in dem anderen war ja dieser Sohn, der von Ewigkeit gezeugt ist von Gott.
Genau, ne? Genau. Also bevor der da Mensch wird, ist schon ziemlich viel über den Sohn erzählt. Der wird dann hier schon auch Mensch im Niceno-Konstantinopolitanum, aber er hat eine Vorgeschichte, der Sohn von Ewigkeit. Also die apostolische Kirche bekannte keinen von Ewigkeit her gezeugten Sohn, sondern dort ist die Sohnschaft ausgesagt, und das ist eben das ältere Bekenntnis, mit der Jungfrauengeburt. Der Sohn Gottes ist der, der von dem unsichtbaren Gott, das ist die Jungfrauengeburt, dann durch Maria gezeugt wurde. Sohn Gottes heißt er nicht, weil er von Ewigkeit her gezeugt wird, sondern Sohn Gottes heißt er, weil, ganz profan gesagt, da muss man gar nicht groß nachdenken, Jesus Christus hatte eben einen Vater und eine Mutter. Nur im Unterschied zu uns war Josef nicht sein Vater, sondern das war die Krippenbeistellfigur. Der Vater Jesu Christi war Gott. Also Jesus Christus hatte einen göttlichen Vater und eine menschliche Mutter. Vater und Mutter, und deswegen heißt er Sohn Gottes und, wie wir ja gehört haben, Sohn Mariens. Nicht wahr? Und das hat Stefan ausgeführt. Das ist, als Sohn Maria ist er das Menschliche im engeren Sinne, also seine fleischliche Präsenz. Und als Sohn Gottes ist eben die Urkraft Gottes in ihm. Also nichts von Sohn von Ewigkeit. Und das ist also jetzt ein wesentlicher Punkt, den ich entfalten muss. Also wir machen jetzt mal so 5 Minuten Pause, dann wären es 10 Minuten und dann mache ich weiter.